glaube, das spielt halt alles so ein, dass in den Erfahrungsschatz, dass man halt als Person, natürlich auch als Sportler, viele Dinge mehr mitnehmen kann und es dann halt vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen einfacher schafft, in einem Sport wirklich Profi zu werden, wenn man halt diese Grundlagenausdauer oder dieses Kämpferische aus einem anderen Sport nehmen kann und sich halt aus jedem Sack sozusagen ein, zwei Sachen nehmen kann.
Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Basketballprofi Louis Figge. Schön, dass du dabei bist, Louis.
Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall hier zum Start mal direkt fettes Shoutout an Max, der uns beide connected hat und ich ihm direkt angeschrieben habe, gesagt, hey, ich finde das super spannend, was ich da immer so ein bisschen behind the scenes von Louis mitbekomme. Ich würde mich auf jeden Fall super gerne mal mit ihm unterhalten und jetzt sitzen wir hier, also freue ich mich umso mehr auf das Interview. Wir haben, glaube ich, da eine ganze Menge, über das wir sprechen können. Und ich würde trotzdem gern erstmal mit meinen drei Standardfragen einsteigen, die ich jedem meiner Interviewgäste am Anfang stelle. Ich nenne es immer 3x30. Das heißt, du hast für jede Frage jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann würde ich sagen, starten wir. Bist du ready?
Ich bin ready.
Okay, erste Frage. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
Meine Familie. Dass ich mein Hobby als Beruf ausführen darf und dass ich wirklich in einem Umfeld groß geworden bin, was mich mental, emotional so stabil hat werden lassen und so selbstbewusst hat aufziehen lassen, dass ich echt das Gefühl habe, irgendwie, ja, hört sich mal blöd an, aber irgendwie sehr, sehr stark durchs Leben zu gehen und wirklich alles packen zu können und ich so irgendwie mein eigenes Leben gerade kreiere, was wirklich wundervoll ist und dem ich mir halt auch bewusst bin.
Mega gut. Okay, Frage Nummer 2. Was begeistert dich so sehr am Basketball?
Am Basketball begeistert mich, dass es eigentlich alle verschiedenen, konditionelle Fähigkeiten zusammenbringen. Also es ist natürlich Technik, Stärke, Teamplay, Taktik, Ballgefühl. Es kommt irgendwie alles Rhythmusgefühl. Es kommt alles gefühlt in einer Sportart zusammen. Und es ist so facettenreich und abwechslungsreich. Und gleichzeitig ist dann noch ein Team dazu, dass es wirklich einzigartig ist und keinesfalls langweilig wird oder eindimensional ist, sondern wirklich alle Körperteile beansprucht und dementsprechend ein sehr vollkommener und Teamsport ist, der auch super schnell und elektrisierend noch ist.
Sehr cool. Gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, sicherlich. Vorher die letzte Frage. Was treibt dich persönlich an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
Ich glaube, ich stehe wirklich jeden Morgen auf, um nach irgendwas zu streben, was ich bisher gerade noch gar nicht richtig greifen kann. Also ich habe irgendwie so Vorstellungen, immer kurzfristige Ziele vielleicht oder einfach irgendwie irgendeine Richtung, in der ich immer weiterlaufe und ich merke, yo, wenn ich mit so einem coolen Mindset, mit positiver Attitüde halt in diese Richtung laufe, kommen so viele coole Sachen dazu. Und das Leben macht einfach deutlich, deutlich mehr Spaß, wenn man positiv durchs Leben geht und man kriegt auch viel, viel mehr Dinge mit und es passieren auch viel mehr schöne Dinge. Und deshalb laufe ich weiter in die Richtung und gebe Gas in die eine Richtung mit einem Lächeln im Gesicht.
Perfekt. Alright, dann sind wir mit den ersten drei Fragen auf jeden Fall durch und jetzt hast du natürlich auch ganz entspannt Zeit, so lang zu antworten, wie du magst und ich würde auf jeden Fall super gern mal so ein bisschen kurz einsteigen mit deiner, nennen wir es mal Geschichte, so auch für die Zuhörer, die vielleicht dich noch nicht näher kennen. Nimm uns mal kurz so ein bisschen mit in deinen Background und wie du zum Basketball gekommen bist.
Ich bin aufgewachsen in oder geboren in Korbach und dann aufgewachsen im Sauerland die ersten 2 Jahre meines Lebens, weil ich sehr junge Eltern habe, die dann sozusagen zum Studieren nach Paderborn gegangen sind und ich bei meinen ersten 2 Jahren bei meinen Großeltern sozusagen noch gewohnt habe, meine Mutter aber täglich gefühlt hin und her gependelt ist. Und dann bin ich halt ab dem 3. Lebensjahr mit meinen Eltern, mit meinen jungen Eltern nach Paderborn gezogen. Und dann haben die halt nebenher noch studiert und dann bin ich halt auch zur Schule gegangen, also erst Kindergarten, dann Schule und mit 6 Jahren hat mich mein Papa zum ersten Basketballtraining mitgenommen. Papa hat halt nie die Chance gehabt, sozusagen selbst Profi-Basketball zu spielen, weil er auch in Medebach groß geworden ist, auch im Sauerland und da gibt es halt wirklich keinen Basketballverein, sondern nur Fußball und Schützenfest. Und das ist der einzige Sport, den man da irgendwie betreiben kann. Und dann hat er aber mich so mitgenommen und ich war beim ersten Training 10 Minuten zu spät. Gab es nur noch einen platten Ball im Ballnetz und dann habe ich wirklich den Ball auf den Boden geschmissen, der ist halt liegen geblieben, weil er so platt war, wieder aufgehoben, auf den Boden geschmissen. Also das Dribbeln war da wirklich kein Dribbeln, sondern eher ein Medizinball-Slamball-Wurf. Aber ich bin trotzdem wieder dabei geblieben, hat mir trotzdem Spaß gemacht, mehr Spaß als Fußball zumindest. Keine Ahnung, Papa hat mich ja schon vielen Sportlern vorgestellt, hat einfach selbst mit mir viel Sport gemacht und hat mich halt damals Probetraining geschickt. Und dann gleichzeitig war ich in Winterberg bei meinen Großeltern noch beim Biathlon machen. Also da wurde ich auch mit 6, 7 zum Biathlon vorgestellt, damals mit einer Armbrust und halt langlaufen und dann halt im Sommer joggen. Und so hatte ich halt am Wochenende gefühlt immer Biathlon und in der Woche halt nur Basketball. Und irgendwann waren beide sozusagen auf Bundesniveau. Also wir haben mit der U14 dann die deutsche Meisterschaft gewonnen, aber kurz vorher, den Winter vorher, habe ich sozusagen im Biathlon den deutschen Schülercup gewonnen, was sozusagen das Höchste damals ist, was man gewinnen konnte. Und da war ich sozusagen in meinem Jahrgang der beste deutsche Biathlet. Und dann musste ich mich halt gefühlt irgendwie danach ein bisschen entscheiden. Dann wurde Biathlon immer ein bisschen weniger, obwohl ich da halt eigentlich auch den riesen Erfolg hatte. Aber da hätte ich halt aufs Internat gemusst, um da irgendwie US weiter nach vorne zu pushen. Und Basketball habe ich dann die deutsche Meisterschaft gewonnen, wurde dann halt im auch der 28 Punkte der Topscorer in meinem Team und habe dann gedacht, okay, ich bin auch nicht schlecht im Basketball. Ganz klar ist offensichtlich ein Einzelsportler, wenn du da der Beste in Deutschland bist, bist du da auch nicht ganz schlecht. Aber dann hätte ich halt aufs Internat gemusst und habe ich dann aber für den Basketball entschieden, weil ich glaube, irgendwie Teamsport und unterbewusst war dieses Training im Biathlon, wenn man da wirklich höher wollen würde, müsste man immer an die Leistungsgrenze gehen, durchgehend, jeden Tag. Und Wettkampf war auch immer komplett Leistungsgrenze, wenn man durchs Ziel gefahren ist, war man komplett tot. Das war irgendwie auch ein cooles Gefühl, so, dass man wirklich sich komplett verausgabt hat. Aber das jetzt sozusagen als Sport jeden Tag haben zu wollen, jeden Tag aus der Komfortzone raus, weil nur da wird man sozusagen besser in einem Konditionssport genauso wie ähnlich wie Max Planer, wo man halt immer jeden Tag bolzen muss, um halt irgendwie einen Fortschritt zu sehen. Das war irgendwie nicht meins und ich bin sehr glücklich, halt den Basketball genommen zu haben. Und dann habe ich mich halt im Basketball über auch Auswahlmannschaften, also ganz normale regionale Auswahlmannschaft bis zur Nationalmannschaft und halt nebenher im Club selbst auch noch weiterentwickelt, sodass ich da schon relativ früh in der Herrenmannschaft mitgespielt habe. Und dann halt auch irgendwann in der ersten Herren gespielt habe in Paderborn. Und da wurde ich dann halt Profi. In der ersten Herren war die 2. Basketball-Bundesliga. Im ersten Jahr nur 30 Sekunden insgesamt gespielt, habe ich auch noch mittrainiert in dem Sinne. Im 2. Jahr schon 17 Minuten im Schnitt gespielt, im 3. Jahr 25 Minuten jedes Spiel gestartet. Und dann ging es in die erste Liga nach Braunschweig, habe ich jetzt dann Erstliga-Angebote bekommen. Braunschweig habe ich die ersten paar Monate auch super gespielt, habe auch gestartet dann sogar schon in der ersten Liga, also habe sozusagen auch mich da auch gut gearbeitet. Aber genau in meinem ersten Bundesliga-Start ist mein Mittelfußknochen gebrochen. Denn in Braunschweig war es dann so, dass ich nicht nur noch ein Team gespielt habe, wie in Paderborn mit 2. Liga, sondern habe ich sozusagen 1. Liga und das Farmteam in der 3. Liga gleichzeitig gespielt. Das heißt, ich hatte sozusagen Samstagsspiele in der Bundesliga, wo ich halt 10 Minuten, keine Ahnung, was bekommen habe und dann nochmal 30 Minuten am darauffolgenden Tag in der Pro B, also in der 3. Liga. Und das hat irgendwie mein Körper auch mit dieser doppelten Trainingsbelastung und so nicht so ganz mitgemacht, dann Ermüdungsbruch halt bekommen. Und dann noch dann war ich irgendwie gerade wieder ein paar Monate fit, dann noch ein Bruch. Aber den linken Fuß, also wieder einfach, war eher eine Fraktur. Dann habe ich mich wieder 5 Monate fit gemacht und dann ist genau der gleiche Knochen, nur nochmal 1 Zentimeter drüber gebrochen. Das heißt, richtig bitter, nochmal 4, 5 Monate raus gewesen. Dann hat eine Schraube, die Tarnschraube durchbekommen. mit der Operation. Und dann war ich im letzten Saisonjahr eigentlich relativ fit. Da hatten wir mal Top-Team, haben Playoffs gespielt. Und dann habe ich nur in den Playoffs 15 Minuten oder so im Schnitt gespielt, aber davor halt nie so richtig den Durchbruch geschafft in der Bundesliga. Weshalb ich dann nach Chemnitz gegangen bin, die haben zweite Liga gespielt und die wollten unbedingt aufsteigen. Und die hatten halt zwei Jahre lang schon fast den Aufstieg halt geschafft, aber halt dann irgendwie in den letzten Finalrunden ist nicht geschafft. Und dann bin ich halt hingegangen mit dem Ziel, ja, hier mit denen jetzt aufzusteigen und wurde sozusagen halt auch geholt als Kämpfer, als dreckiger, harter Spieler. Und bin dann halt mit Chemnitz aufgestiegen in der Corona-Saison, auch wenn wir die ganze Finalrunde nicht spielen mussten, aber wir waren eindeutig Tabellenerster und es war irgendwie, wir hätten auch nichts anbrennen lassen, meiner Meinung nach, in der Saison. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr noch ein Jahr Erste Liga gespielt mit Chemnitz, da aber auch jetzt schon einige Einsätze bekommen, aber nur 9 Minuten aus dem Schnitt gespielt, also jetzt auch nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, auch nicht wirklich den Durchbruch geschafft. Dementsprechend habe ich mich jetzt wieder entschieden, in die zweite Liga zu gehen, hier nach Leverkusen. Und Leverkusen halt so viel Gutes gehört von dem Team, super Teamchemie. Bisher ist es auch so, also wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung und ich habe eine komplett andere Rolle. Ne? Ich bin jetzt hier mit der Leistungsträger, der hier immer jedes Spiel zeigen muss, was er drauf hat und der den Ball oft in der Hand hat, der viel mehr Vertrauen vom Trainer natürlich genießt, aber der auch viel mehr Verantwortung hat. Und das tut mir gerade richtig gut, dass ich halt mal wieder eine komplett andere Rolle einnehmen muss, wo ich nicht nur Rollenspieler bin, sondern mal Leistungsträger und hier so wirklich zeigen kann, was ich drauf habe, um dann bestenfalls mit Leverkusen mal aufzusteigen oder we will see. Auf jeden Fall bin ich gerade sozusagen hier an dem Punkt und habe mich gerade eingelebt und bin bisher sehr zufrieden hier, auch wenn ich jetzt von meiner Freundin, die ich in Chemnitz kennengelernt habe, 5 Kilometer entfernt bin, aber das kriegen wir jetzt auch schon immer irgendwie arrangiert. Von daher alles top gerade, eingelebt, neue Lebenssituation, neue Wohnung, neues alles. Aber das macht ja auch irgendwie aus im Leistungssport.
Sehr cool. Danke dir für das kleine Update. Und du hast schon angesprochen, dass du ja bis zu deinem, sagen wir mal, 14., 15. Lebensjahr roundabout da wirklich auch so zweigleisig unterwegs warst und sowohl die Option Biathlon als auch Basketball hattest. Was würdest du sagen, so mit Blick zurück von heute aus, wie sehr hat dich das so für dein bisheriges Leben geprägt, dass du so auf diesen beiden Ebenen dich auch gepusht hast, wirklich auf so ein hohes Niveau?
Ich glaube, dieser Kontrast zwischen Leistungssport und Teamsport ist, den haben erstmal nicht viele, weil viele irgendwie vielleicht 2 Sportarten machen, aber halt nicht so verschiedene Sportarten, die halt auch verschiedene Grundlagen voraussetzen. Also im Biathlon brauchst du natürlich eine Grundlagenausdauer, die du im Basketball auch brauchst, aber jetzt nicht so dringend brauchst. Im Biathlon brauchst du beim Schießen auch komplette vollen Fokus auf jedes einzelne Ziel. Nach einer hohen Belastung im Basketball hast du vielleicht auch dieses Ziel, aber es ist irgendwie nicht ganz so klar. Im Biathlon ist da richtig schwarz und weiß und Konditionen. Im Basketball ist alles spielerisch und Team. Und deshalb ist es ultra wichtig, glaube ich, für meine Entwicklung gewesen, verschiedene Sportarten zu machen und sowieso als sportliches Kind aufzuwachsen, halt viel Bewegung zu haben immer. Und diese beiden Dinge hochzuschrauben, hat man irgendwie gemerkt, dass es halt auch verschiedene Aspekte gibt, ne, die halt jede Sportart ausmachen. Also es gibt dann halt im Biathlon, mein Opa hat mir dann die Skier gewachst und der hat halt da auch wie eine Wissenschaft dahinter, welcher Ski läuft schneller und ausprobiert und bla bla bla. Und da war es richtig so auch noch Technik hinter und so richtig Feingefühl, jo, wie kriegen wir den da bestmögliche Position? Oder dann gibt's halt, muss man das Gewehr einschießen und gucken, okay, hey, wie trifft man am besten, dass man ein gleiches Trefferbild hat? Und das sind so komplett andere Sachen. Im Basketball sagt ja kein Trainer so, okay, wirf jetzt mal 5 Würfe. Und guck ganz genau, wie du gerade wirfst, ob du irgendwie streust oder was auch immer, weil das ist sozusagen eine komplett andere Ansätze. Und ich glaube, das hat mir halt einfach einen viel, viel allumfassenden Blick auf Sport gegeben. Jetzt natürlich unterbewusst. Ich habe das jetzt am Anfang noch nie bewusst wahrgenommen und jetzt auch gerade erst, als du mich gefragt hast, ehrlich gesagt, zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht. Aber ich glaube, das spielt halt alles so ein, dass in den Erfahrungsschatz, dass man halt als Person natürlich auch als Sportler viele Dinge mehr mitnehmen kann und ist dann halt vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen einfacher schafft, in einem Sport wirklich Profi zu werden, wenn man halt diese Grundlagenausdauer oder dieses Kämpferische aus einem anderen Sport nehmen kann und sich halt aus jedem Sack sozusagen ein, zwei Sachen nehmen kann und sich daraus halt einen Spieler zum Beispiel formen könnte mit seinen eigenen Personalien. Ja.
Ja, und wahrscheinlich hast du halt dadurch auch so ein bisschen einfach die Möglichkeit, dadurch zu profitieren, so dass es dir vielleicht auch leichter fällt als anderen, zumindest so aus meiner Perspektive heraus, dich trotzdem so als Einzelperson in dem Team auch weiterzuentwickeln, weil du halt durch den Biathlon auch so diesen Einzelsport mitbekommen hast und weißt, was es auch braucht quasi, um wirklich so komplett allein zu trainieren und sich weiterzuentwickeln, weil klar, am Ende steht ihr im Basketball als Team auf dem Feld, aber es ist halt trotzdem ein Team aus mehreren Einzelsportlern und wenn du dich halt selbst da nicht auch mal pushen kannst, so in deinen eigenen Trainingseinheiten, ist es, glaube ich, nochmal deutlich schwerer. Und wenn du die Erfahrung aus dem Einzelsport hast, dann ist das, glaube ich, definitiv ein Vorteil wahrscheinlich.
Klar, keine Frage. Also es war immer schon irgendwie so, dass die besten Spieler aus dem Team dann nach dem Training immer noch am längsten in der Halle waren und dann gefragt worden ist, ja, warum ist es so? Ja, genau deshalb, aus dem Grund. Ne? Und da war ich halt auch mal mit vorne mit dabei, dass ich nach dem Training immer noch meine extra Würfe genommen habe und ich mich da halt mit den beiden anderen, drei, vier anderen Leistungsträgern sozusagen zusammengetan habe und wir da halt weiter Gas gegeben haben, mehr trainiert haben als die anderen. Und das ist auch kein Problem für mich dargestellt hat, weil ich schon in den jungen Jahren gemerkt habe, so, ja, da wurde ich von einem Basketballspiel zum Biathlon-Wettkampf gefahren. Nachdem ich 30 Minuten gespielt habe, habe ich dann nochmal einen Biathlon-Wettkampf gemacht, ohne Probleme. Also sind auch so Sachen, so, okay, die sportpsychologisch oder Sport, wie nennt man das, wissenschaftlich macht das wahrscheinlich wenig Sinn, ein Spiel und Wettkampf miteinander zu machen. Aber als Kind, keine Ahnung, wenn man 11, 12, 13 ist, dann schickt man das noch weg, dann kriegt man das noch hin. Ja, und klar, ne, der Ehrgeiz ist natürlich im Basketball dann genauso hoch gewesen, weil im Biathlon hattest du nur dich und da brauchtest du den höchstmöglichen Ehrgeiz und dann nimmst du den halt mit ins Basketball und mit in den Teamsport. Auch wenn ich manchmal denke, so dass der Teamsport fast, also klar, in einigen Teams ist es dann manchmal so, dass die Egos fast größer in einem Team sind, als jetzt die Egos in einem Einzelsport, ne? Weil gefühlt sehnt sich jeder Einzelsportler nach einem Team um sich rum, die Leute, die halt die Skier wachsen, die Trainer und so weiter, das ist gefühlt auch ein Team, ne? Natürlich bist du dann im Endeffekt der alleinige Entscheider deines Glücks oder ne, deines Erfolgs, aber so gibt's halt auch irgendwie immer ja, eine Überschneidung im Teamsport, im Einzelsport oder Teamsport halt Einzelsport. Also ne, im Basketball gibt es auch super viele Egos. Andererseits gibt es im Einzelsport auch super viele Teamplayer. Ne? Ja, ist auch mal witzig eigentlich zu sehen. Also ja.
Ja, definitiv. Also ich glaube, ist halt dann auch immer so ein Punkt, dass du natürlich als Einzelsportler, klar, du willst natürlich gern so ein Team an Supportern um dich drum herum haben, aber wenn es dann wirklich in den Wettkampf geht, dann bist du natürlich immer die Person, die im Fokus ist, automatisch so. Das heißt, du musst nicht so durch dein eigenes Ego dich irgendwie nochmal in den Vordergrund stellen, damit du jetzt irgendwie da von anderen auch wahrgenommen wirst. Und im Team ist es natürlich so, dann hast du halt die anderen Leute um dich herum. Und wenn du da nicht irgendwie sozusagen auf einer gewissen Ebene dich ein bisschen hervorheben kannst, dann ist die Tendenz vielleicht größer, da ein bisschen unterzugehen einfach in diesem Team. So, was halt beim Einzelsport generell nicht möglich ist, weil du bist einfach im Fokus natürlich so, ja.
Genau, hundertprozentig. Ja, so sieht's aus.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du auf jeden Fall auch so ein bisschen diese, sag ich mal, Attitude für dich hattest da oder hast immer noch nach dem Training einfach auch noch länger zu bleiben. Und man kennt ja, wenn man sich so ein bisschen quasi auch mit ein paar Basketballbiografien beschäftigt, auch so diese ganze Stories von Kobe oder MJ, so morgens um 3 in der Halle und dann erstmal noch irgendwie tausende Körbe werfen, bevor die anderen in die Trainingshalle kommen. Hast du dich im Laufe deiner Karriere mal an so einem, sag ich mal, hohen Standard orientiert?
Ja, klar. Also man hört immer die ganzen Stories und denkt so, yo, what the fuck? Und dann habe ich mir auch manchmal überlegt, so, yo, dann kriege ich mal ein extra Training rein. Weil zum Beispiel in Braunschweig habe ich dann halt, wie gesagt, auch zum ersten Mal mich sozusagen um Schlaf Gedanken gemacht, um wie esse ich richtig nach meinen Verletzungen und so weiter. Also da war zum ersten Mal so ein Reflexionsprozess. Aber dann merkt man wieder so, wow, ey, das ist so viel. Also klar, man, ich mache dann sozusagen, komme eine halbe Stunde eher und gehe dann eine halbe Stunde später. Und dann denkst du schon so, wow, ich habe das extra gemacht und das merkst du auch am nächsten Tag. Aber wenn du dann echt noch nachts um drei da, keine Ahnung was machst und die haben halt einfach einen anderen Grind oder eine andere, weiß ich auch nicht. Kobe hatte dann auch irgendwann Achillessehnenriss. Und man denkt so, ja, okay, man weiß wahrscheinlich woher, aber das ist natürlich nochmal ein komplett anderes Level, die Top 2, 3 Worker da im Sport Basketball. Ob das jetzt alles so smart war, das was auch immer, oder ob man nicht auch einfach mal statt dieser ganzen Quantität auch einfach mal halb so viel oder für mehr Quality reinkriegen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Kobe auch dann noch Quality gemacht hat. Ne? Also das ist halt so nochmal ein komplett anderes Level. Das kann man als Motivation nehmen, aber wenn man versucht, es selbst umzusetzen, merkt man relativ schnell so, ey, ich bin nicht Kobe Bryant. Also ist auch vielleicht klar, wenn man jetzt irgendwie langsam aus sich da reintastet und irgendwann ist der Körper natürlich auch da adaptiv. Aber ich glaube, das ist auch schon so arbeiten zu können, hat auch viel mit Knochen aus Stahl, Sehnen aus Stahl, alles komplett Muskeln, die sich super schnell regenerieren. Also da hat er auch irgendwie vermutlich auch in einen guten Gentopf gegriffen, damit man das echt so durchziehen kann. Und hat natürlich auch die ganzen anderen Umstände, die wir nicht haben. Also zum Beispiel weiß ich von LeBron James, dass er da so ein Oxygen-Chamber hat, wo er drin schläft. Mhm. Das heißt, er pennt in einem erhöhten Sauerstoffbereich, um sich schneller zu regenerieren oder in einem tieferen, damit halt mehr rote Blutkörperchen gebildet werden und wie so ein Höhentraining. Weißt du, kannst ja alles machen. Aber der nimmt halt auch 2 Millionen Euro in Regenerationsmaßnahmen selbst in die Hand pro Jahr. Mit 2, 3 persönlichen Physios, 2, 3 Treatments am Tag, persönliche Chefs, Nutrition Plan, Athletic Coach, Sleep Coach, bla, bla, bla. Ja, ne? Also, das steckt natürlich auch dahinter, dass man dann halt nicht sieht als Autonormalverbraucher, aber ich glaube, wenn man schon den Weg geht, es bestmöglich zu machen, hat man schon einen guten Step da in die Richtung getan. Und ich habe jetzt mir sozusagen jetzt auch zum ersten Mal seit 1,5 Jahren arbeite ich halt mit einem Mental Coach, Performance Coach zusammen und ich merke halt jetzt schon so, wow, ey, krass, egal wie viele Recherche ich selbst gemacht hätte, das hätte ich nicht herausgefunden. Also weißt du, das ist so, man auch irgendwann selbst kommt man nur zu einem bestimmten Limit und ab da braucht man jemanden, der da noch die weiteren Prozente rausholt. Und das ist im Basketball also irgendwie auch noch nicht so wirklich da. Also dieses Mental Coaching ist in anderen Sportarten schon so viel größer. Verständlicherweise auch in dem Basketball ist das irgendwie noch komplett hinten dran. Ich weiß auch nicht warum.
Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierter Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der ProMind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge.
Ja, definitiv. Also da gibt es, glaube ich, gerade in Deutschland so noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, wobei man ja in den USA weiß, dass es eigentlich schon auch lange Zeit eine Rolle spielt, auch eigentlich schon damals irgendwie zur Zeit von MJ, der auch da die ganze Zeit mit George Mumford zum Beispiel einen Achtsamkeitstrainer da mit im Team hatte und die da unglaublich viel gemacht haben, aber wir da, glaube ich, hier in Deutschland noch uns ein bisschen weiterentwickeln dürfen. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, dass du zumindest so für dich diesen Schritt gegangen bist. Was würdest du sagen jetzt in diesen anderthalb Jahren, seit du da nochmal spezifisch ein bisschen mehr reinschaust, waren so auf mentaler Ebene so für dich die größten Learnings, die du mitgenommen hast?
Größten Learnings sind, ja, wie schon gesagt, dass man gar nicht weiß, wie viel man nicht weiß. Also das ist auch so ein Ding. Man kann halt so, wenn man denkt, so, wow, ich informiere mich so wirklich viel und bla bla bla. Aber im Endeffekt, wenn du eine externe Person hast, die auf deine Leistung drauf guckt und vielleicht auch eine Ernährungsberaterin dazu, die ich jetzt sozusagen auch dabei habe, dann ist es nochmal so, ah, okay, deshalb sind die Experten in irgendwie, deshalb haben die das studiert, deshalb verstehen die das. Und da kann ich so viele Sportpsychologie-Bücher lesen, die auch nicht schlecht sind, die auch dich kurzfristig motivieren und so weiter, aber du verstehst es nicht im kompletten Zusammenhang zu dir selbst. Also es ist sozusagen so, ein Coach meiner Meinung nach hat gesagt, der hatte zwar all seine Methoden, aber er schneidet die genau auf dich zu und er guckt bei jedem einzelnen Sportler genau persönlich, weil jeder Sportler ist halt auch anders, genauso mit der Ernährung. Es gibt so, jeder verstoffwechselt anders, jeder hat einen anderen Stoffwechseltyp, ne? Jeder schläft anders oder demnach musst du dich auch anders, deinen Schlaf anpassen, anders ernähren, was ist so vor dem Spiel und so weiter. Ist bei jedem Menschen gefühlt komplett anders. Wo fühlst du dich gut? Und da es selbst zu machen, würde man vielleicht auch irgendwann hinkriegen, aber nicht so schnell erstens und zweitens halt auch nicht mit der Expertise dahinter, die halt auch wirklich dann hinterfragt und halt ohne wirklich viele Fehltritte in dem Sinne. Ne? Also jetzt so wie Ronaldo anzufangen, einfach mal viermal anderthalb Stunden am Tag zu schlafen, das wird auch nicht klappen ohne einen Schlafcoach, der da ihn ja langsam reingeführt hat und auf einmal merkt, jo, das funktioniert nur bei Ronaldo. Ne? Das funktioniert bei 90% der anderen Menschen nicht, aber 90% der anderen Menschen sollten sich vielleicht zumindest Gedanken darüber machen, in RAM-Phasen zu schlafen und verschiedene andere Dinge zu machen. Also es ist so, ja, es ist so individuell und eine externe Person zu haben, die darauf guckt und sozusagen was für dich mit dir zusammenfindet, ist ultra wichtig und holt halt echt so viele Prozente, die man noch gar nicht weiß, dass die da sind. Also es sind einfach Prozente, die auf dem Boden liegen, aber man sieht sie halt nicht, weil man halt nicht das Mikroskop hat, um die zu sehen oder nicht die Brille dafür hat, das zu sehen.
Ja, definitiv. Und weil es, glaube ich, auch immer so, das kann ich, glaube ich, so, zumindest auch aus meiner Erfahrung sagen, immer schwerer ist, so auch bei sich selbst so ein bisschen diese blinden Flecken zu erkennen. Und wenn man dann jemand anderen hat, der von außen drauf schaut, dann fällt es dem immer noch mal leichter, auch so dieses Wachstumspotenzial zu erkennen und sagt so, hey, das und das können wir noch machen und da kannst du dich vielleicht noch weiterentwickeln. Und plötzlich erkennen wir dann so, oh ja, krass, da sind so viele Dinge, da kann ich mich noch weiterentwickeln, die wir aber vielleicht so allein gar nicht entdeckt hätten. Ja.
Okay, ja, hundertprozentig. Also ja, also dieses Coaching an sich, diese Reflexion aus einer anderen Sichtweise, ist alles. Also ich meine, ich bin auch relativ froh, dass mein Mental Coach sozusagen auch nicht wirklich aus dem Basketball kommt, weil aus dem Basketball habe ich schon Coaches meinen Agenten oder ne, was auch immer, viele, mein Papa und so, die halt sozusagen basketballerisch schon vieles sehen. Deshalb brauche ich eigentlich nicht auch noch einen Mental Coach, der da auch noch alles sieht. Der muss halt ein grobes Verständnis haben, aber der braucht jetzt nicht wirklich das Basketballspiel. Der muss jetzt nicht der beste Trainer der Welt sein, sondern ich bin eigentlich froh, dass der da sozusagen andere Ansichten dazu gibt oder halt eine andere, einfach nochmal andere Lösungswege anzeigt und sagt so, ja, warum hast du nicht mal so probiert? Weil das im kompletten Basketball noch nicht existiert. Und auf einmal probierst du so und denkst so, oh shit, krass, das kann ich echt anwenden. Und da bin ich halt eigentlich eher froh, dass sozusagen auch Leute oder dass mein Mental Coach dann nicht eigentlich aus dem Basketball kommt und dann nochmal einen anderen Blickwinkel hat und ich sozusagen auch durch ihn überhaupt offener für die komplette andere Kritik oder das komplette andere Feedback auch werde, weil man auf einmal merkt so, oh okay, an jedem, egal was dir wer sagt, überall ist irgendwas dran, man kann trotzdem irgendwie daraus lernen, ne? Und das ist halt auch irgendwie so ein Ding. Wenn man irgendwann, ja, im Endeffekt ist ja auch Geld in die Hand nimmt, um sozusagen gecoacht zu werden, merkst du auf einmal so, oh okay, hier, jedes Feedback ist eigentlich so, so wertvoll und man bezahlt eigentlich für Feedback. Und wenn man kriegt so viel Feedback auch im Alltag für umsonst, was man aber nicht annimmt, weil man halt irgendwie sein Ego im Weg hat oder so, wo man auch denkt so, yo, what the fuck. Also es ist so ein Ding, was mir in vielerlei Hinsicht wirklich weiterbringt und ja, diese externe Sicht auf die Dinge und auch Dinge einfach mal anders machen, hilft extrem, ja.
Ja. Gibt es so eine, sag ich mal, mentale Routine, die du vielleicht im Laufe des Coachings für dich aufgebaut hast, die dir irgendwie extrem weiterhilft, die du teilen kannst mit den Zuhörern?
Eine mentale Routine. Ich habe mir sozusagen, es gibt so, Atmung ist jetzt nicht wirklich eine mentale Routine, aber trotzdem merkt man manchmal an sich hier selbst hier reinzuhorchen und zu merken, so, ah, okay, heute bin ich ein bisschen drüber, dann atme ich mich ein bisschen runter, also langsam Atemstöße, oder ich bin so, yo, heute bin ich richtig schlapp und so, dann atme ich mich halt hoch, um halt sozusagen aufs Game-Level zu kommen, dass ich sozusagen mich selbst regulieren kann und nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief bin. Und dann ist halt so ein paar Dinge, okay, sie hat sich ein paar Dinge vorm Spiel bewusst werden, um halt wirklich scharf zu werden, so ein Laserfokus. Da habe ich halt ein paar Methoden, wie ich sozusagen so einen Laserfokus schaffen kann. Und wie ich mich halt auch einfach in den Modus kriege, so, yo, jetzt geht's los. Wo ich jetzt schon merke, yo, ich ballen meine Fäuste gefühlt, weil ich einfach jetzt auch gerade nur daran denke. Und ja, das sind so ein paar Dinge, eine bestimmte Routine. Klar, ich mache halt, ist einfach nur mal 30 Sekunden innehalten und sozusagen ja. Sich dem bewusst werden und dann go. Also es ist so, ja, ich habe mal kurz, und wir brauchen nicht mehr 30 Sekunden, 10, 15 Sekunden, dann mit der Atmung gucken, wie ich körperlich sozusagen dastehe und putz, bin ich ready. Also ja, braucht nicht viel, das ist ja das Geile. Es geht dann auch immer schneller. Ne? Am Anfang hat es natürlich auch ewig gebraucht, ich habe da rumgeträumt wie sonst was. Aber irgendwann ist man jetzt schon einen Ticken weiter und kriegt es halt halbwegs hin oder versteht sich selbst.
Und sein Sport. Sehr cool, ja, ich finde, ja. Ja, ich finde das einen echt wertvollen Impuls, weil ich glaube, viele Athleten, Athletinnen immer noch auch so ein bisschen sich vielleicht vor Mentaltraining nicht scheuen, aber da noch nicht so viel machen, weil sie auch immer glauben so, hey, das braucht super viel Zeit und das sind super aufwendige Routinen so und ich mache ja sowieso schon super viel. Aber am Ende geht es eben genau um das, was du gesagt hast, so im Alltag so kleine Dinge einzubauen, einfach auch mal vielleicht nur so 10, 20, 30 Sekunden einen Impuls zu haben, mal kurz eine Break zu haben, zu schauen, okay, wie geht's mir eigentlich gerade? Bin ich irgendwie so ein bisschen drüber? Bin ich irgendwie gerade zu schlapp? Muss ich mich in eine der anderen Richtungen sozusagen ein bisschen pushen oder ein Stück runterholen und wieder in den State bringen, wo ich einfach so optimal leistungsfähig bin, wo es mir gut geht. Und das sind halt so kleine Impulse, die am Ende aber einen riesen Unterschied machen.
Hundertprozentig. Und ich glaube, dieser Flow-Bereich ist eigentlich für jeden Sportler halt so das Endgoal. Ne? Und du, wenn du zumindest so die Pyramide, wenn man Flow wie eine Pyramide sieht und zumindest die Base jedes Mal schon hinkriegt oder halt, ne, vielleicht durchs Mentaltraining auch schon mal ein bisschen an die ins obere Drittel kommt, dann ist der Flow so, so viel näher dran, als wenn man echt jeden Tag mal, man kommt in die Halle, oder also im Endeffekt unbewusst in die Halle kommt, ja, oh, meine Freundin hat mir einen blöden Text geschrieben, oh, okay, auf einmal ist schon die Base nicht mehr da, auf einmal ist die Dings noch nicht mehr da. Also es ist sozusagen so ganz verschiedene Dinge, wo du merkst so, yo, man ist eigentlich dann nur noch Opfer seiner Umwelt und kann nicht selbst zumindest sein, ja, das, die Basis selbst schaffen. Und das ist halt so ein Ding. Und natürlich kann es auch manchmal sein, dass du ein super Frühstück so dich toll findest am Spieltag, aber das ist dann vielleicht 2 aus 10 Mal und die restlichen Male ist halt irgendwas anderes los. Und so schaffst du zumindest 8 aus 10 Mal die Base zu haben, um halt deine sportliche Leistung abzurufen.
Definitiv. Jetzt ist Basketball ja auch ein Sport, der generell auch einfach so ein bisschen davon geprägt ist, dass man auch einfach immer wieder mal Fehler macht, so dass es einfach immer wieder auch Fehlwürfe gibt. Und mich würde auf jeden Fall mal noch interessieren, wie du so für dich damit im Spielverlauf auch umgehst. Es gibt ja so diese berühmte Quote auch von MJ, wo er von seinen 9000 Fehlwürfen innerhalb seiner Karriere berichtet, so, und dass er eigentlich dadurch erfolgreich geworden ist. Wie gehst du so mit deinen Fehlwürfen im Spiel um, beziehungsweise wie schaffst du es vielleicht auch, so einen Fehlwurf, vielleicht sogar auch einen wichtigen Fehlwurf sozusagen, schnell wieder abzuhaken und den Fokus wieder zu finden?
Im Basketball sagt man immer Next Play Mentality. Bei mir ist so gefühlt, ich werfe daneben und dann spielt man danach wieder Verteidigung und dann bin ich danach noch aggressiver, noch mehr ready für die Defense. Ich bin einfach, da muss ich natürlich immer aufpassen, dass ich nicht zu hoch da tangiere, dass ich einen Foul mache oder so, irgendwas Dummes mache, sondern da bin ich einfach dann nochmal in der Defense so wie angepiekst. Einfach, ne? Dann bin ich einfach da in der Verteidigung wieder ready. Und wenn ich in der Verteidigung ready bin, dann habe ich schon wieder von Angriff vorher vergessen, wenn wir eine gute Verteidigung gespielt haben und keine Ahnung. Das bringe ich, ich versuche sozusagen immer die Kugel wieder neu anzustoßen. Also auch wenn sie mal kurz stehen bleibt oder zurückkommt, was auch immer. Jo, zumindest wieder neu anstoßen, um dann halt die Kugel immer schneller zu bekommen. Und manchmal ja, schafft man es dann. Also im Endeffekt ist es der einzige Weg, dass man sofort einfach weitermacht und sich auf die nächste Situation fokussiert oder auf das nächste, was kommt. Natürlich klappt es auch nicht immer, wenn vor allem zwei, drei, vier Sachen hintereinander schlecht gehen, dass man halt irgendwann echt mal so sagt, so, wow, okay, ja. Ja, das wird auch immer schneller, dass man sozusagen nach ein paar Fehldingern denkt, so, oh, wow, was geht hier gerade ab? Okay, nee, ich bin besser als das. Okay, ich kann das auch besser. Das ist jetzt passiert. Okay, jetzt kommen wir zu, also jetzt neue Situation. Neues Ding. Das wird auch schneller durch Mentaltraining, dass man sozusagen diese Selbstreflexion auf das, was gerade abgeht, dass es gerade scheiße ist, was gerade abgeht und man das so viel besser kann. Aber ja, sonst so für eine Aktion, ey, im Endeffekt ist es ja auch nur ein Spiel, ne? Im Spiel passieren gute und schlechte Dinge, sonst wäre es ja irgendwie auch kein Spiel. Also der Gegner kann auch mal was Gutes machen, in dem Sinne. Also das ist ja auch mal, ja, okay, cool, du hast ein Play gemacht, ja, Glückwunsch. Das hat mich gerade ein bisschen aufgezeigt. Ich muss nicht immer durchgehend perfekt sein, aber wenn ich in 51% der Fälle mehr richtig mache als falsch mache, dann bin ich schon ein Gewinner oder ein Erfolgstyp. Ne? Und das ist halt so ein bisschen der Anspruch, der da auch immer noch in meinem Kopf ist, wo ich denke so, ey, immer alles perfekt. Natürlich sollte man danach streben, ne? Oder halt, ne? Aber trotzdem ist es so, ja, ist trotzdem ein Spiel, Fehler passieren, gehört dazu. Also, ne, und dann gibt es ja nur, okay, wie finde ich einen Weg, damit umzugehen, dass es halt dem Team möglichst wenig Schaden anrichtet und mir persönlich natürlich auch möglichst wenig Schaden. Oder andersrum formuliert, dass ich meinem Team trotzdem noch die bestmögliche Chance zu gewinnen gebe.
Ja. Jetzt bist du ja in Leverkusen, hast du schon angesprochen, ganz, ganz neu auch im Team, trotzdem sozusagen auch direkt ein bisschen quasi in der Verantwortungsposition, weil du einfach eine gewisse Erfahrung jetzt mitbringst. Wie gehst du in so eine Situation rein, wo du in ein komplett neues Team reinkommst, aber auch schon, sag ich mal, vielleicht für dich vorher weißt, dass du schon so ein bisschen diesen Anspruch hast, da auch als Führungsspieler dich zu etablieren?
Mit einem riesen Grinsen. Nee, erstmal, also ich bin mit allen Spielern super, jetzt schon sehr, sehr cool. Also man darf natürlich immer auf keinen Fall irgendwie abgehoben oder was auch immer kommen, sondern muss trotzdem noch der Mensch sein und dann halt nur auf dem Spielfeld halt durch seine Taten und durch halt auch durch seine Worte zeigen, so, ah, okay, ja, der versteht vielleicht das ein Ticken mehr und ich kann was von dem lernen und trotzdem muss ich versuchen, den meinen Mitspielern das dann sozusagen gut beizubringen in dem Sinne und natürlich immer mit als Vorbild leaden, also immer als Vorbild führen, immer der intensiv zu sein, immer der ja, beste Spieler auf dem Feld gefühlt sein, offensiv wie auch defensiv oder halt auch der beste Teammate sein. Das heißt halt auch immer, ja, auch der Vocal Leader halt einfach so zu sein. Und das ist eigentlich, also war, ist jetzt schon ein bisschen neu für mich, dass ich sozusagen auch darf, ne, dass ich halt auch immer sagen kann, so, ja, hier, das und das und das kann besser laufen und da könntest du das besser machen und die ist auch sehr, sehr angenommen wird und sozusagen auf mich in Anführungszeichen gehört wird. Aber genau das ist ja auch, also ich glaube, das ist jetzt mal eine ganz, ganz andere Rolle, aber die macht mir halt auch Spaß und ich finde mich da halt gerade sehr rein und ich muss halt auch die Rolle jetzt sozusagen mal akzeptieren und da ist halt auch so ein Ding, jo, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis ich sozusagen in jedes Spiel, in jedes Training reinkomme, so als, dass ich weiß, so, jo, das ist jetzt auch gerade meine Aufgabe hier zu führen, das ist meine Aufgabe, der Teamerfolg liegt an mir, ich muss dazu beitragen, dass das Team gewinnt und ich selbst bin in dem Sinne eigentlich auch dann fast noch egaler, weißt du, was ich meine? Also so, ja. Egal wie sehr man an Führungspersönlichkeit ist oder Verantwortung hat, umso wichtiger ist, dass das Team gewinnt und dass das Team gut spielt und das ist halt dann meine Verantwortung und dann nimmt man schon fast das Ego zurück, weil man eigentlich nur das will, dass das Team gewinnt, um halt selbst seiner Rolle gerecht zu werden.
Mega gut, ja. Und jetzt hast du gerade auch schon angesprochen, so wie wichtig es ist, gerade auch in der Rolle, so einfach mit beiden Füßen immer wieder auch auf dem Boden zu bleiben, so das eigene Ego ein bisschen zurückzunehmen. Und wenn man auf deinen Instagram-Account geht, ist auch das Erste, was man sieht in deiner Bio, diese Bezeichnung, so nahbarer Basketballprofi. Warum ist dir so diese Nahbarkeit so wichtig?
Weil ich damals als 13-, 14-Jähriger gemerkt habe, es gibt nicht sowas. Also es gibt keinen Profi, dem ich mir hätte eine Nachricht schreiben können oder so, gab es nicht. Und der hat mich auch abseits der Spiele ins Training mitgenommen hat oder da, wie er zu Hause wohnt oder was auch immer. Also ich fand es einfach super interessant damals, so, hey, wie lebt denn Profi? Was macht ein Profi überhaupt? Und da habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, yo, ich bin jetzt einer und ich glaube, ich kann schon vielen Kindern oder Kids oder Jugendlichen oder anstrengenden Basketballern helfen. Und ich teile ja immer noch nicht, zum Beispiel meine ganze Familie ist nie in meinen Dingern zu sehen. Also ich bin trotzdem eine sehr private, öffentliche Person in dem Sinne, teile nur das, was ich denke, was ich teilen kann und worauf ich Bock habe, es zu teilen und wo ich denke, dass es halt auch Leuten hilft. Und so habe ich halt auch von Anfang an den Anspruch, dass ich halt auf jede Instagram-Nachricht antworte. Dauert jetzt bei mir manchmal 2-3 Wochen, weil die DMs ein bisschen voll sind, aber trotzdem habe ich da noch den Anspruch und will das halt auch immer noch weiterführen. Und deshalb bin ich halt für Fans oder für junge Basketballer schon ein bisschen nahbarer und halt eher, bin jetzt auch auf TikTok und so, habe da 83.000 Follower. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Medium, ne, wo die echt denken so, yo, ey, cool, ich kenne den. Ne? Also das ist sozusagen, die kennen mich natürlich deutlich besser, als ich sie kenne, aber es ist trotzdem so eine Nähe da, die bei vielen anderen Profisportlern, die im Endeffekt nur diese Zirkuslöwen im Zirkus, in der Manege sind, nochmal ein bisschen andere Nähe ist. Und das habe ich ja damals mit Patrick Stielau, weiß ich gar nicht, ob du den kennst. Von Max Planer, ja genau. Mit den Voss-Jungs, als ich meinen ersten Vlog gemacht habe, da kam irgendwie auf den Namen und ich dachte so, jo, das passt irgendwie und seitdem hat sich ja noch keiner beschwert, dass es nicht passen würde.
Sehr cool. Jetzt erfordert so all das natürlich auch irgendwie ein gewisses so Selbst- und Zeitmanagement, auf den ganzen Plattformen da zu sein, DMs zu beantworten. Du hast jetzt auch noch dein eigenes Startup gegründet, kommen wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Wie schaffst du es, dich mit all diesen Aufgaben plus natürlich dem, sag ich mal, Hauptjob Basketballprofi zu sein, zu organisieren?
Ja, im Endeffekt ist es relativ simpel. Also man muss, Zeitmanagement heißt, man darf nicht um 10 Uhr aufstehen, wenn man um 11 Uhr Training ist, sondern man muss halt auch um 8 Uhr aufstehen. Das heißt, man sollte auch nicht bis 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts zocken oder Netflix gucken, sondern halt auch einfach mal schon um 12 Uhr ins Bett gehen, um halt zumindest meine 7,5 Stunden Schlaf mal reinzukriegen. Also ich achte schon darauf, dass ich meine 7,5 Stunden Schlaf habe, vorher eine halbe Stunde ohne Handy bin, dass ich halt auch wirklich mein Melatonin-Spiegel hochkriege und dann ich gesünder schlafe. Morgens halt bestenfalls erst aufstehen, dann noch ein paar Übungen zu machen und dann erst aufs Handy gucken. Klappt natürlich auch nicht immer, aber ja, ich bilde trotzdem sozusagen mein ganzes Leben um den Profisport und um meine sportliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, Training ist natürlich immer eh gesetzt und vorher, nachher mit Physio und so weiter. Das ist eh immer gesetzt, das kann auch nicht verschoben werden. Genauso wie der Schlaf und sozusagen die Regeneration, die dazugehört, um meine bestmögliche Leistung auf dem Feld zu geben. Und genauso meine Sessions mit meinem Mental Coach, die haben sozusagen auch Priorität und sollte nicht verschoben werden. Oder das ist, ne, das ist sozusagen das Gerüst, was steht. Und dazwischen, also heute haben wir zum Beispiel um 1 Uhr Mittagstraining. Ich könnte mir jetzt echt nicht, also dazwischen habe ich jetzt sogar heute Morgen den kompletten Morgen frei. Und ob ich jetzt den kompletten Morgen Basketball irgendwie gucke oder irgendwas zocke schlimmstenfalls oder halt einfach echt für mein Startup-Hustle jetzt hier einen coolen Podcast aufnehme und noch ein bisschen Mehrwert in die Welt setze, da entschuldige ich mich jedes Mal für den Mehrwert gefühlt und für das hat auch nochmal eine andere Facette im Kopf, ne? Auch noch viele Sachen zum Lernen für den Kopf außerhalb des Sports halt. Ne? Ist halt ein bisschen Selbstdisziplin, aber sonst, ich mache es auch gerne. Also es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Pain wäre, sondern ich mache es ja auch gerne.
Ja.
Deshalb geht das auch gefühlt von alleine.
Hast du für dich manchmal so in diesem ganzen Prozess dennoch so ein bisschen das Gefühl, so diesen Druck zu haben, von außen so allem gerecht werden zu müssen, weil du natürlich einfach auch viele Sachen gestartet hast, die man dann vielleicht auch nicht wieder direkt auf Eis legen will, sei es jetzt Instagram, YouTube, TikTok, das Startup, wo natürlich einfach so ein bisschen auch der Druck da ist, dann trotzdem auch dem gerecht zu werden.
Ja, hundertprozentig. Das merke ich gerade halt ein bisschen. Vor allem hatte ich jetzt sozusagen eine Freundin, einen Hund und auf einmal ist das halt auch super wichtig. Und dann geht man halt auch mal spazieren eine Runde und das ist halt auch diese Zeit ist halt auch super wichtig. Aber sonst war ich halt, wenn du ein Lone Warrior bist gefühlt, dann hast du halt echt, dann kannst du halt die ganze Zeit nur powern, 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 powern. Aber irgendwann hast du so, oh, okay, nee, ist doch schön, mal ein Zuhause zu haben, ist auch schön, mal eine Freundin oder ne, wirklich sozusagen so anzukommen. Und das hat auch eine richtige Wichtigkeit. Aber dann geht natürlich auch viel Zeit flöten, die man halt für diese ganzen Projekte sozusagen nutzen könnte. Ich versuche jetzt halt so, ich habe ein paar Sachen zum Beispiel für meinen YouTube-Account, schneide ich nicht mal alles selber, sondern ich habe da sozusagen auch schon ein kleines Helferchen, wo ich halt auch sozusagen ein bisschen Geld investiere, dass ich mehr Zeit mir freischaufel im Endeffekt. Ne? Und das ist so, das ist halt so, aber ich glaube, das ist halt auch der Weg, um halt irgendwas zu größer zu machen mit Hilfe von anderen. Ne? Und da muss man halt auch selbst vielleicht mal am Anfang ein bisschen investieren und hat selbst halt nicht so viel daraus, aber man baut halt trotzdem was Größeres auf. Und zurzeit richte ich mich halt einfach auch nicht dafür, wenn halt sozusagen, wenn ich jetzt hier die 4 Bälle gleichzeitig am Jonglieren bin und 2 fallen runter, ja okay, dann jongliere ich trotzdem nur 2 weiter und versuche bei Zeiten mal den dritten wieder aufzuheben, wenn es klappt. Und wenn es halt nicht klappt, okay, ja, dann ist es halt so, aber dann habe ich, dann versuche ich mir den Druck zu nehmen, indem ich sage, jo, wenn es halt so ist, dann ist halt kacke, klar, aber ist es doch nicht der Weltuntergang. Also ich habe gesagt, jetzt eigentlich so den kranken Pressure mache ich mir zum Glück nicht selbst, dass ich halt da, also sobald ich eh in die Halle gehe und den Ball in der Hand habe, ist eher das andere egal. Unterwurf ist natürlich nochmal eine andere Sache, ne? da muss man trotzdem dran arbeiten, aber bewusst habe ich da jetzt keinen Klemmer mit oder kein nicht zu viel auf meinem Teller. Ich würde jetzt nicht noch was weiteres draufholen, aber ich sage, es ist jetzt gerade so gut und so cool, wie es ist.
Ja, ich glaube, dass gerade diese Gelassenheit halt super wertvoll ist, je mehr Aufgaben man hat, so, weil es gibt halt so ein paar Prioritäten, wie du schon angesprochen hast, sei es alles rund um Basketball, die Sessions mit deinen Trainern und all das, was sozusagen dir dabei hilft, so erstmal diese Leidenschaft auch ausleben zu können, wirklich auf einem hohen Niveau. Und dann halt zu schauen, okay, sind die anderen Sachen wirklich so wichtig, dass ich sie nicht vielleicht auch mal droppen kann und dass sie vielleicht mal für eine Woche oder für 2 Wochen so ein bisschen in den Hintergrund rücken und dann wieder nach vorn kommen, wenn die Zeit und die Priorität wieder anders verteilt ist, so ein bisschen.
Genau. Ja, genau so ist es. Ja. 100%.
Jetzt haben wir gerade schon ein paar Mal so ein bisschen über dein Startup gesprochen, zumindest so das Ganze angerissen. Das Startup heißt Thankful. Bevor wir kurz da reingehen und darüber sprechen, was ihr macht oder was vielleicht auch so ein bisschen deine Vision damit ist, warum ist dir so angelehnt an Thankful Dankbarkeit so wichtig?
Dankbarkeit, habe ich irgendwann gemerkt, ist der einzige Grund oder die einzige Möglichkeit, wie man wirklich mal kurz auf Pause drücken kann und dann sein Leben so genießen kann, wie es ist. Also egal in welchem Moment, weil ohne Dankbarkeit, ohne dieses Gefühl, hey, wow, cool, dass ich das gerade erleben darf, und dieses Bewusstsein dafür, bist du in einem Hamsterrad und rennst immer schneller nach irgendwas. Und wenn du genau das dann erreichst, hast du trotzdem nicht diesen Moment Zeit, genau das, was du gerade erreicht hast, sozusagen zu genießen. Und da ist die Dankbarkeit halt ja ein Riesending, nicht nur in diesen einzelnen Momenten, sondern auch überhaupt sozusagen, also als gefühlt als Lebensfüllung. Also wenn ich jetzt überlege, wie ich es sozusagen geschafft habe, wie ich so mein Leben jetzt aufgebaut habe, sage ich so, einfach durch eine richtig geile Erziehung von meinen Eltern, die zwar jung waren, aber trotzdem mir so viel Liebe und so viel Selbstbewusstsein aufgezogen haben, dass ich halt genau das machen kann und mich sozusagen in diese, mich ja selbst entfalten konnte in die Richtung und da schon super Support hatte von allen. Und deshalb bin ich dankbar für meine Erziehung, für meine Umgebung, dass ich sozusagen genau in der Situation bin, wo ich jetzt bin und mit einem Mindset habe, was halt einfach so positiv ist und was halt einfach auch Gutes anzieht. Und das kommt halt nicht von mir aus, das habe ich mir nicht erarbeitet, sondern das ist halt, da habe ich sozusagen schon Vorschuss bekommen durch mein Umfeld, in Anführungszeichen. Dafür bin ich halt super dankbar. Oder wenn mir halt irgendwas Gutes passiert oder irgendwer nett zu mir ist, bin ich dafür auch super dankbar. Ich bin dankbar, dass ich in einer Wohnung leben darf, alleine fließend Wasser habe, Essen habe und mir keine Gedanken machen muss, ob ich in 2 Jahren noch Essen habe. Das sind so Dinge, die einem gar nicht mehr so bewusst werden oder vor allem in Deutschland, in den super privilegierten Gegenden, aber die halt immer noch existieren. Und ja, wir sind top 0,5% der Weltbevölkerung. Also uns geht's super oder top 1%. Und wie vermessen wäre es, wenn man da jetzt nicht sozusagen schon mit einer Dankbarkeit rangeht oder halt auch mit so einem, ja, einem Bewusstsein dafür, Bewusstsein dafür und halt irgendwie, ich weiß auch, also es motiviert mich irgendwie krank und es ist ja halt trotzdem aber so auch das Ende der Fahnenstange. Also es ist sozusagen der Anfang und das Ende gleichzeitig. Also auch wenn ich jetzt mit meinen Jungs auf Sylt sitze oder mit meiner Freundin gerade auf Sardinien bin oder keine Ahnung was, egal wo, oder irgendwo mal einen ruhigen Moment habe oder gerade im Spiegel bin und in der Umkleide sitze und komplett erschöpft bin, dann ist genau immer das gleiche Gefühl, wo ich denke so, boah, geil, danke, boah, wie cool ist das hier gerade. Ja, oder auch hier, keine Ahnung, kannst du, jetzt gerade könnte ich mich auch in das Gefühl setzen und denke so, wow, wie cool. Kurz davor kam noch der Paketbote und hat mir gerade ein organisches T-Shirt von meiner eigenen Marke gebracht, das ich gleich auspacken darf und anziehen darf. Wow, wie cool. Ja, geil, wir haben neue Sachen. Cool. Ich habe mit Max Rana mich connected, ne, der uns connected hat. Und wir haben jetzt für ihn auch einen neuen Hoodie hergestellt. Wow, wie cool. Ja, in Portugal, unter fairen Bedingungen. Wir wissen, dass es da gut produziert wird. Und gleichzeitig pflanzen wir noch einen Baum und unterstützen ein Sportprojekt in Tansania. Ja, geil, cool. Wir geben irgendwas zurück. Weißt du, man schafft einen Mehrwert in die Welt. Das ist irgendwie, ist eine coole Sache. Und das sind halt alles so Momente, wo ich denke so, ja, das macht einfach so viel Spaß und es gibt so viel Lebensfreude, oder das ist ja im Endeffekt auch das Leben, dass ich sage, ja, das fängt irgendwie mit der Dankbarkeit an und endet halt auch in dem Moment in der Dankbarkeit. Das Glück.
Mega gut. Ja, jetzt hast du es quasi in einem Nebensatz schon so fast ein bisschen getroppt. Also nimm uns super gerne mal mit. Was macht ihr genau und was ist vielleicht auch so ein bisschen das Warum von eurem Startup so?
Angefangen hat es halt echt, weil ich mir irgendwann nach einem Ermüdungsbruch, glaube ich, wieder oder nach einem Bruch nochmal mit meinem Kumpel halt im Kaffee getrunken habe, mit einem meiner besten Freunde, und halt ihm erzählt habe, ja, ich habe ein Buch gelesen und irgendwie hat er irgendwie 100.000 Bäume gepflanzt. Ich würde gerne 1 Million Bäume in meinem Leben pflanzen. Einfach so, weil ich halt auch gerade gehört habe, yo, Bäume binden CO2, Klimawandel und so weiter, war schon 2017, 2018 oder so. Und er so, yo, ja, cool, ey, finde ich Hammer. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie können wir das denn machen? Oder wir wollten eh schon mal irgendwas zusammen starten. Also, boah, wie cool wäre es denn eigentlich, eine Hoodie-Brand zu haben oder einfach so einen richtig coolen Hoodie herzustellen? Ja, hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, lass uns doch mit dem Hoodie dann die Bäume pflanzen, wenn wir die verkaufen. Ja, geile Idee. Und auf einmal, ja, und wie nennen wir es? Ja, haben wir uns halt das ganze Gespräch vorher über Dankbarkeit unterhalten, wie cool es ist, dass, also er hat auch ein super Leben, dualer Student, bist gerade beim Praktikum im Bundestag, also hat auch richtig cooles Leben in dem Sinne, so ja, auch nur durch meine Eltern, durch die Erziehung und durch das Umfeld hier in Paderborn. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist einfach die Dankbarkeit. Und dann dachten wir so, oh ja, wie geil wäre es, wenn wir das denn thankful nennen. Ja, okay, und dann alles klar, ja, dann lass uns mal aus dem Tee noch einen Baum machen. Und dann hat man schon die halbe Message abgedeckt. Und ja, man, es impliziert schon fast das, was wir machen. Und es ist halt, ach genau, dazu kam noch, dass die Textilindustrie die zweitschädlichste Industrie der Welt ist, aufgrund der ganzen Chemikalien und der ganzen, ja, vor allem auch sozialen Missstände, vor allem halt in asiatischen Ländern, ne, bei der Produktion und so, hat man ja auch schon ganz viele Dokumentationen gesehen. Und dementsprechend haben wir gedacht, yo, lass uns mal mit Textilien starten, mal gucken, wo es jetzt bald irgendwann hingeht, weil wir merken, yo, mit nachhaltigen Textilien, die in Europa produziert sind und fair produziert sind, hast du natürlich eine super scheiß Marge im Endeffekt, weil es super teuer ist, die herzustellen.
Ja.
Und Leute zurzeit vor allem mit der Fast Fashion und so sind nicht bereit, mehr als 3 Euro für ein T-Shirt auszugeben. Das ist natürlich so, ja, alles klar, wenn wir es herstellen, kostet schon, ja, kann dann 12, 13, 14 Euro, dann auch mit Steuern bist du bei, und mit Versand und so, bist du schon bei 27 Euro und dann willst du es für 30 Euro verkaufen und hast 3 Euro gewinnen. Ja, okay, müssen wir schon für 35 Euro verkaufen, um halt überhaupt nochmal, ne, das ganze Rad am Laufen zu lassen. Ne? Und das ist halt so, ja, da muss man halt irgendwie da gehen wir gerade noch den richtigen Weg, auch wenn wir merken, yo, das ist Textilien, gerade in dem Bereich ist gerade noch nicht cool, vielleicht wird es halt irgendwann cool oder vielleicht shiftet dann irgendwann mal das Mindset und die Leute sagen, yo, ey, wir geben halt 35 Euro für ein T-Shirt und 70 Euro für ein Hoodie oder 80 Euro für ein Hoodie aus, obwohl wir da auch noch günstig sind im Vergleich zu anderen nachhaltigen Leuten, nachhaltigen Brands. Ja, aber das ist so ein bisschen der Weg und vielleicht gibt es jetzt dann irgendwann mal ein Dankbarkeitsfestival oder keine Ahnung was, who knows, weißt du, wie cool wäre das denn? Oder geht in irgendeine andere Brand, in irgendeine anderen Lifestyle-Produkte, wo wir einfach merken, so, ja, da passt Thankful auch rein und wer weiß, was da noch kommt, aber es ist ja halt gerade schon so ein cooler Learning-Prozess für uns natürlich und es ist halt trotzdem so ein Herzensprojekt jetzt schon geworden. Ja, und so kam es zustande, das machen wir gerade und wir sind motivierter denn je und ich glaube, wir sind jetzt, gegründet haben wir jetzt genau 2 Jahre. Also vor zwei, nee, nicht letztes Jahr. Nee, letztes Jahr. Ich glaube, vor einem Jahr haben wir gegründet. Oder? Nee, Nee, ich glaube, wir haben vor 2 Jahren gegründet.
Okay. Vor Corona sozusagen noch.
Ja. Genau, aber wir haben halt am Anfang gedacht, so ja, alles klar, dann produziert man mal in 2 Monaten einen Pulli. Nee, mit Produzenten suchen und so weiter hat es, bis wir den ersten Pulli, das erste Sample in der Hand hatten, hat 10 Monate gedauert. Und dann haben wir schon überlegt, ja, eigentlich wollten wir schon vor 7 Monaten verkaufen. Und dann hast du nochmal die Produktionslänge nochmal von 6 Wochen und dann hast du nach, keine Ahnung, nach einem Jahr hatten wir dann gefühlt unser erstes Projekt von der ersten Idee zum Designfinding und so weiter. Also es ist auch so eine Sache, die eigentlich ewig dauert, wo du jetzt schon planen musst, was du im nächsten Winter machen musst und so. Aber das ist natürlich auch ein Learning-Prozess, der sich jetzt bei uns erst einfährt und das hat alles ein bisschen Zeit gebraucht. Aber ja, jetzt ist cool, jetzt läuft es an. Jetzt haben wir mit Max halt diese coole Kooperation. Gibt schöne beige Hoodies mit A Werewolf hinten drauf. Also sozusagen auch dieses Motto, was Max halt auch strebt, mit dieser Kämpfer, der immer alles Gas gibt, dieser Wolf, der aber trotzdem bewusst ist und halt auch in seinem Leben halt eine richtig ruhige Person ist, aber auch im Sport Gas gibt. Und dieser Werewolf haben wir selbst designt und mit Max halt einen coolen organischen Hoodie noch rausgemacht, der halt auch nicht schlecht aussieht, finde ich, einen schönen organischen Strick auch vorne drauf. Also wieder made in Portugal, richtig geiles Ding wieder geworden. Und das macht halt auch Spaß, weißt du, wenn es Max Spaß macht, wenn wir da wieder irgendwie eine coole Community kriegen, die halt die Dankbarkeit natürlich auch wieder super widerspiegelt. Seid ja im Endeffekt genau diese mental bewussten Coaches, die halt auch einfach mal ein bisschen den anderen Weg gehen oder den bisschen weiteren, weitsichtigeren Weg gehen. Ja, vielleicht können wir die halt damit ein bisschen ansprechen und ich glaube, dass das halt auch ganz, ganz cool wird und der richtige Weg sein wird. Von daher, wenn du irgendwann mal Merch willst, Patrick, kannst du dich bei uns melden?
Nein. Ja, sehr gern. Können wir uns auf jeden Fall nochmal austauschen. Ich finde es ein super spannendes Projekt. Generell natürlich, wie du schon gesagt hast, sicherlich in der Umsetzung noch nicht ganz so easy, weil die Mentalität bei den Menschen da draußen so im Vergleich zu Fast Fashion noch nicht so da ist. Aber am Ende braucht es halt in genau diesen Bereichen auch immer einen Vorreiter, der vorangeht. Und da einfach auch andere Wege aufzeigt. Und von daher mega, mega cool, dass ihr das Ganze so umsetzt, dass ihr das angeht und da auch einfach so diesen Start macht, genau. Ja, und okay. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich auf jeden Fall, die ich auch immer hier zum Abschluss einmal meinen Gästen stelle. Und zwar geht es natürlich am Ende im Sport, vielleicht auch zum gewissen Maße natürlich auch immer im Business wieder, um Erfolg. Und dennoch hat Erfolg ja für jeden auch eine gewisse andere Bedeutung. Deshalb meine Frage an dich, was bedeutet Erfolg für dich, Louis?
Erfolg bedeutet für mich also irgendwie kommt mir gerade halt das Glück, einfach ne, glücklich zu sein, wirklich tief glücklich zu sein, unabhängig von anderen, unabhängig von deiner Umgebung, dass du das Glück in dir selbst findest und dass du auch Glück mit anderen teilen kannst, ob mit Familie, Freunden, was auch immer, dass ihr irgendwann euch auch, genau wenn ihr in diesem glücklichen Moment seid, euch dem bewusst werdet und diesen Moment wirklich auch verbunden teilt und bewusst miteinander teilt. Und da bin ich super glücklich, dass das gerade in meiner Familie und bei meinen Freunden so ist und dass wir da echt offen drüber reden können. Und ja, keine Ahnung, das ist für mich der Erfolg, dass man irgendwann mal ankommt oder durchgehend ankommt, auch wenn jeder seinen eigenen Weg hat, aber irgendwann auch zusammen ankommt.
Sehr cool. Alright, für all die Zuhörer, die gerne hier noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, die irgendwie deinen sportlichen Weg auch verfolgen wollen, deinen Businessweg verfolgen wollen, vielleicht auch mehr über deine Brand, über Thankful erfahren wollen, was sind so die besten Kanäle und Anlaufstellen dafür?
Instagram, @LouisFege, ganz normal. YouTube, könnt ihr mal ein bisschen tiefer reingucken. TikTok für die Schnelllebigen unter euch. Ansonsten habe ich auch LinkedIn, habe ich auch irgendwie über 4.500 Kontakte. Ja, also eigentlich auf fast allen sozialen Medien zu finden. Folgt mir einfach, schreibt mir und ich werde antworten. Das kriegen wir schon mit.
Alright, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Shownotes und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Louis. Hat super viel Spaß gemacht. Danke natürlich auch für deine Offenheit, weil ich glaube, genau diese Nahbarkeit, über die wir gesprochen haben, die braucht es einfach auch so ein bisschen gerade für die Next Generation, so einfach auch diese Ansprechpartner zu haben, einfach mal auch so zu wissen, was braucht es denn eigentlich wirklich, um Profi zu werden? Wie ist es eigentlich, so Profi zu werden? Was gibt es da für Challenges? Was kann ich da vielleicht in jungen Jahren schon für Tipps mitnehmen. Und ich glaube, da haben wir hier auf jeden Fall auch schon so ein paar Sachen mit reingepackt, dank deiner Antworten. Und danke dir auf jeden Fall auch, dass du das Ganze so vorlebst und da einfach auch versuchst, so viel wie möglich weiterzugeben.
Danke, Patrick. Danke auch für den coolen Podcast hier, den werde ich jetzt öfters mal reinhören auf jeden Fall. Ich finde das immer so interessant, dass ich selbst halt immer nur so Comedy-Podcasts höre, obwohl ich denke so, ey, eigentlich kann man auch so vielen kleineren, sinnvollen Podcasts mit auch genauso inspirierenden Biografien sozusagen halt, ne, finden. Von daher auch cool, was du machst. Und wir werden auf jeden Fall weiter im Kontakt bleiben.
Definitiv. Danke dir und mach's gut.
Tschüssi.